Auch ich bedanke mich mal für die Einladung, hier sprechen zu dürfen und vielleicht auch noch mit Ihnen diskutieren zu können. Ich mache das ähnlich jetzt wie Sabine Fischer auch noch mal kurz sagen, was machen wir eigentlich? Weil das ist immer wieder auch die Frage, was machen die da eigentlich sozusagen in diesen Institutionen? Und ich würde schon sagen, wir sehen uns eher als Denkfabrik, also eher als ein Think Tank, der eben zwei Sachen macht. Und das eine ist eben Politikberatung, also kurzfristig auf bestimmte Ereignisse reagieren und Politik gegenüber Politik diese Ereignisse erklären und analysieren. Und das tun wir eben auf Basis von Fakten, von Erfahrungen, von Netzwerken und dass wir zumindest in Teilen etwas mehr Zeit haben, auch Dinge zu lesen im Gegensatz zur Politik. Das Zweite, was wir machen, ist eben weg von Krisenmanagement hin auch die strategischen Fragen stellen zu können. Das, was die Politik eben kaum noch tun kann. Sie ist vor allem im Krisenmanagement-Modus und hat letztlich nicht die Zeit und wohl auch nicht die Ressourcen, um längerfristig Linien anzuschauen. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass wir dazu die Zeit versuchen zumindest noch zu haben und dass wir eben auch diese langen Linien nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube, das Dritte, und das ist etwas, was wichtiger geworden ist in unserer Funktion, ist Politik erklären. Also auch gegenüber der Gesellschaft, die immer stärker auch fragt, warum wird das jetzt so gemacht? Was sind das für Entscheidungen? Und jeder ist ja heutzutage auch Experte. Sind wir auch immer mehr dazu da, die Bevölkerung, die Öffentlichkeit zu informieren und in einen Austausch zu treten und Politik zu erklären. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Wenn man das mit Blick auf Russland sich mal anschaut, unsere Arbeit in Russland hat sich auch verändert mit dieser Krise sozusagen. Wir entwickeln neue Formate, andere Formate. Ich will nicht unbedingt sagen, dass es schwieriger geworden ist, Kontakte zu haben, aber es ist sagen für die russische Seite zum Teil, sie agiert unter einer anderen Kontrolle, in einem anderen Diskurs und es ist zum Teil schwieriger, mit bestimmten Kollegen da auch in diesem Austausch zu sein. Und deswegen ist es für uns eben wichtig, dass wir im System und außerhalb des Systems mit verschiedenen Akteuren im Kontakt sind, um zu verstehen, was passiert und welche Mechanismen sozusagen da sind. Und das Gleiche eben auch die Zivilgesellschaft in diesen Austausch mit einzubauen. Ich denke, ein großes Problem an dieser ganzen Krise sind die unterschiedlichen Realitäten. Und die unterschiedlichen Realitäten einerseits zwischen Russland und Deutschland, der EU, dem Westen, wie man es jetzt sagen will, aber andererseits auch die unterschiedlichen Realitäten, habe ich manchmal das Gefühl, in unseren eigenen inneren Diskursen. Wir haben diesen polarisierten Russland-Diskurs und das hat eben immer weniger mit Analyse, Fakten und dergleichen zu tun, sondern es hat viel mit Befindlichkeit zu tun, mit Emotionen. Jeder glaubt irgendetwas und hat irgendetwas gehört und etwas gesehen. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr einer Emotionalisierung und dass immer weniger, es gibt eben auch bestimmte Fakten und es gibt eben auch bestimmte Linien sozusagen, die man analysieren kann. Und ich glaube, das ist letztlich auch unsere große Chance als Wissenschaft, als Think Tank, wie man es jetzt auch nennen will, im Gegensatz zur Politik, die sich eben mit kurzfristigen Ereignissen unter Druck von Medien auch beschäftigen muss, können wir uns eben auch mit den scheinbar weniger wichtigen Themen beschäftigen. Ja, wir können uns sozusagen mit den langfristigen Linien beschäftigen. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, um auch so einen sachlichen Blick auf Russland zu bekommen. Und ich will Ihnen jetzt, ich verkürze das jetzt ein bisschen, damit wir vielleicht doch noch eine Gelegenheit haben, in einen bisschen in den Austausch zu kommen, an einem Beispiel nochmal aufzeigen, wenn wir mal Russland analysieren und sehen sozusagen hier zwei gegenläufige Tendenzen. Und damit würde ich jetzt zum Beispiel auch die Bereiche beschreiben, wo ich sagen würde, die vermeintlich nicht so wichtigen, wo ich aber glaube, dass es die wichtigen sind. Also womit beschäftigen wir uns? Wir beschäftigen uns in Russland mit einer Überalterung der Gesellschaft, mit Demografie, mit einer schlechten oder fehlenden Migrationspolitik, mit Fragen von Gesundheitssystem, Bildung, Wissenschaft. Wir beobachten wachsenden Staatssektor, Investitionsklima, diese ganzen Indikatoren. Und da sehen Sie eben, dass sich langfristig dieses Land in eine falsche Richtung entwickelt. Und vor großen Problemen steht. Wir beobachten, ich nenne Ihnen eine Zahl jetzt, wir haben den größten Rückgang von Realeinkommen in Russland jetzt im August seit Ende der 1990er Jahre um 8% gehabt. Wir wissen sozusagen auch, da fehlt eine Wirtschaftspolitik und eben auch grundlegende Entscheidungen, die getroffen werden, werden eben nicht mit Blick auf eine Verbesserung des sozioökonomischen Raumes getroffen, sondern mit einer Verbesserung sozusagen im militärindustriellen Komplex, also eine Versicherheitlichung von Politik und ein geringeres Interesse sozusagen, nachhaltig das Land zu entwickeln, zu diversifizieren, in Infrastruktur zu investieren, sondern eben lieber in den Sicherheitssektor zu investieren. Gleichzeitig, und das ist die interessante Feststellung, ist, wir haben eine hohe Zustimmungsrate für den Präsidenten von über 80%. Putin hat im Gegensatz zu 2011 seine Legitimität wieder zurückbekommen. Und nicht aufgrund einer guten Wirtschaftspolitik oder weil er nachhaltig sozusagen sein Land entwickelt oder sich sozusagen für die Lebensqualität seiner Bevölkerung einsetzt politisch, sondern weil er die Krim annektiert hat, weil er dem Westen sozusagen die Stirn zeigt, weil die Russen das Gefühl haben, Russland ist wieder stark. Da haben wir einerseits Fakten. Russland entwickelt sich im sozioökonomischen Bereich sehr negativ langfristig gesehen, aber wir haben sozusagen andererseits das reale Gefühl, Russland ist stark und entwickelt sich in die richtige Richtung. Genau, und ich würde ja da jetzt endlich, wir können auch gerne nochmal, ich hätte jetzt gerne das zweite Beispiel, aber lassen wir das genau, dann lassen wir es erstmal dabei. Genau, und das wollte ich Ihnen einfach nur aufzeigen, ja, dass Sie da auch sehen, wie Fakten und Emotionen und Wahrnehmungen Politik beeinflussen. Wir machen weniger öffentliche Veranstaltungen jetzt mit den russischen Kollegen zum Beispiel, weil die in öffentlichen Veranstaltungen oft das Gefühl haben, sie sind unter Beobachtung und müssen aufpassen, was sie sagen, sondern wir machen kleine Formate, also das ist jetzt ein Beispiel, kleine Formate zu sehr spezifischen Themen. Wir machen mit unterschiedlichen Gruppen Strategiedebatten, also wo wir wirklich grundlegende Fragen diskutieren, welche also was kommt nach Minsk zum Beispiel oder welche Prinzipien, Normen sind für beide Seiten akzeptabel? Also dass man tatsächlich versucht, mit unterschiedlichen Kreisen auf der russischen Seite zentrale Fragen in den Beziehungen zu diskutieren und auszuloten, was geht auf der anderen Seite, was ist das Verständnis überhaupt auf der anderen Seite auf der russischen Seite. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel von Formaten. Genau, und dann, dann gibt es eben Formate mit Zivilgesellschaft und unterschiedlichen Akteuren, die wir machen, auch geschlossen und öffentlich. Aber ich denke, diese Strategiedebatten und dieses bestimmte Gruppen ansprechen und eben auch in kleineren Kreisen das zu tun, das ist zum Beispiel ein wesentliches Format.